Ja, ich freue mich, Anja Besan vorstellen zu dürfen, die Initiatorin und Organisatorin dieser Tagung, die auch sehr zentral in der Initiative für unsere Weitersehengruppe fungiert hat. Und sie investiert auch weiterhin ungeheuer viel, unter anderem auch mit Marc Ahrenhövel und Olaf Sanders in die Veröffentlichung unserer Beiträge. Anja Besant ist Professorin für die Didaktik der politischen Bildung, ist auch ausgebildete Kunstpädagogin und das merkt man, hat sich in ihrer Dissertation mit dem Verhältnis von ästhetischem und politischem Lernen im Kontext digitaler Medien beschäftigt und lotet in ihrer Arbeit, wie mir scheint, auf vielen, vielen spannenden Wegen das Verhältnis von Politik, Medien, Populärkultur und Kunst aus. Und es geht also immer auch um die Bezüge zwischen kultureller und politischer Bildung und um die Potenziale populärer Politikvermittlung auszuloten, schreckt sie auch vor Zombies nicht zurück. Jetzt freuen wir uns auf diesen Vortrag. Herzlichen
Dank. Danke, Brigitte. Ja, es ist schon gesagt worden, ich habe die Professur für Didaktik der politischen Bildung und mein Interesse liegt tatsächlich seit vielen Jahren daran, herauszufinden, wie man niedrigschwellig Politik vermitteln kann. Und in dem Zusammenhang halte ich The Walking Dead für ein wirklich interessantes Material. Ich frage mal wieder am Anfang jetzt, wer hat das gesehen? Wer hat es nicht gesehen? Okay, also das gibt es schon auch. Ich frage noch mal so ein bisschen, wer hat Staffel 7, Folge 1 gesehen? Ja, wir sagen nichts dazu, aber also ich habe es eben diese Woche quasi gesehen und danach dachte ich, ich habe keine Lust auf diesen Vortrag. Also ich hatte das Gefühl, es ist irgendwie vorbei und ich würde ihn vielleicht diese Woche anders schreiben, als ich ihn geschrieben habe. So viel als Disclaimer vielleicht vorne dran. Bevor ich anfange, noch tiefer einzusteigen, möchte ich aber noch was Grundsätzliches sagen, wie ich mich selbst diesem Material genähert habe und warum ich mich entschlossen habe, das auch im Rahmen dieser Tagung, die sich mit Politik in Fernsehserien beschäftigt, in den Mittelpunkt zu stellen. Ein paar Worte zur eigenen Rezeptionskarriere. Aufgewachsen bin ich zunächst ohne Fernseher. Das ist bei den Geburtsjahrgängen vielleicht nicht typisch, aber auch nicht so ungewöhnlich, wie das in späteren Jahrgängen vielleicht ist. Aber zusätzlich auch mit einer überängstlichen Mutter, die mich nicht mal die Sesamstraße hat allein gucken lassen. Und die Strategie meiner Eltern, um mich auch im Folgenden vom Fernsehgerät fernzuhalten, bestand darin, mir den Eindruck zu vermitteln, ich sei vielen TV-Inhalten emotional nicht gewachsen. Und deshalb habe ich immer wieder den Satz gehört, das ist nichts für dich, das überfordert dich, dann kannst du wieder nicht schlafen, dann kommst du wieder zu uns ins Bett. Das ist wirklich meine Kindheit gewesen, wenn ich irgendwelche TV-Inhalte unbedingt sehen wollte. Und diese Sätze, die haben wohl, das kann ich jetzt mit einigem Abstand im Rückblick sagen, doch irgendwie gewirkt, sodass ich auch mich lange solchen Genres oder Sparten wie Horror wirklich nicht genährt habe. Also auch wirklich dachte, das ist nichts für mich, das tue ich mir nicht an, das brauche ich auf keinen Fall. Und das Zombie-Genre war mir von daher vollkommen verstellt. Das schien mir toxisch zu sein. Also für mich war das gar nichts. Es ist tatsächlich Brigitte gewesen, die mich daran geführt hat in unserer allerersten Serientagung, in dem sie Beispielsequenzen aus dem Material gezeigt hat und mich motiviert hat, zu sagen, das ist was für dich, das ist sehr politisch, guck dir das mal an. Und ich dann irgendwie dachte, wenn das Brigitte verkraftet, dann muss ich das auch irgendwie verkraften. Und so begann eigentlich eine große Liebe zu dieser Serie The Walking Dead. Wobei ich natürlich zugebe, dass das nicht die beste Serie der Welt ist, aber dazu vielleicht gleich noch mehr. Sie können das jetzt natürlich psychoanalytisch auch deuten im Sinne einer nachholenden Entwicklung, die ich da durchlaufe. Aber ich würde mich dagegen wehren und auch einen Kronzeugen für mich da geltend machen. Das ist ein amerikanischer Verfassungstheoretiker, Mario Loyola. Und ich habe das Gefühl, ihm geht es ganz ähnlich wie mir. Er sagt eben auch, dass The Walking Dead vielleicht nicht die beste Serie der Welt ist, dass es aber wenige Serien gibt, die sich mit aktuellen sozialphilosophischen Fragen in einer so grundsätzlichen Weise auseinandersetzen. Ich gebe Ihnen kurz Zeit, das zu lesen. Also nach meinem Eindruck fasst es auch meine Perspektive auf die Serie eigentlich sehr gut zusammen. Die Frage ist allerdings, warum The Walking Dead, gerade was die Thematisierung politischer Fragen angeht, so auffällt. Schließlich gibt es im Augenblick eine ganze Reihe von Serien, und das ist jetzt hier in dieser Veranstaltung auch schon des Öfteren angesprochen worden, die Politik sehr viel offensichtlicher thematisieren. House of Cards, Homeland, Borgen wären also Materialien, die auf den ersten Blick und für jemand, der im Bereich politischer Bildung tätig ist, eigentlich viel gewinnbringender aussehen. Ich habe es in unseren Serientagungen schon öfter gesagt und ich glaube, ich habe es hier auch in die Diskussion immer wieder eingebracht. Ich halte das aber tatsächlich manchmal sogar für gefährlich, diese offensichtlich politischen Serien eins zu eins in Bildungskontexte zu integrieren, gerade also und zwar mit dem Argument, sie seien so anschaulich, ja, sie würden so anschaulich zeigen, wie Politik auch in den Hinterzimmern oder hinter der Bühne funktioniert, weil ich quasi im Huckepack von solchen Entscheidungen dann eben auch andere Darstellungsweisen, die diese Serien enthalten, als realistisch markiere. Wenn ich das ist quasi eine magische Situation, die passiert. Wenn ich als Lehrerin oder Lehrer meinen Schülerinnen und Schülern gegenüber sage, das ist eine realistische Darstellung von Politik, dann mache ich das eben nicht nur für diese eine Szene geltend, für die das vielleicht wirklich stimmt, sondern ich mache das für das Gesamtmaterial geltend. Und ich bin deshalb wirklich skeptisch, diese offensichtlich politischen Serien in politischen Bildungskontexten zu verwenden. Oder ich würde eben sagen, man muss dann sehr viel Anstrengung darauf verwenden, die Fiktionalität des Materials gleichzeitig immer sichtbar zu halten. Also immer klar zu machen, es handelt sich um fiktionales Material. Bei The Walking Dead haben wir dieses Problem nicht, dass die Zombie-Apokalypse gerade nicht wirklich stattfindet. Sollte tatsächlich relativ klar sein. Von daher haben wir es bei The Walking Dead mit einer Serie zu tun, die grundsätzlich hypothetischen Charakter hat und die, das wäre meine erste These, konsequent im Modus Was wäre, wenn stattfindet. Ja, das ist quasi durch die Anwesenheit von Zombies schon markiert. Also wir befinden uns nicht in der Realität, sondern wir befinden uns in einem hypothetischen Modus, der immer davon ausgeht, zu sagen, was wäre, wenn. Wenn man dieser These jetzt folgt, dann stellt sich ja aber immer noch die Frage, was ist da dran? Also das macht es vielleicht leichter, das in Bildungskontexte zu überführen, weil diese Verwechslungsgefahr nicht besteht. Gleichzeitig muss das Material ja aber trotzdem politisch irgendwie gehaltvoll sein. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Als ich mich aber vorbereitet habe auf diesen Vortrag hier, war ich dann an meinem Schreibtisch plötzlich mit der Frage konfrontiert, was bringe ich Ihnen denn für Szenen mit, um Ihnen das zu plausibilisieren, also gerade denen, die das hier vielleicht auch noch nicht gesehen haben. Und anders als im Umgang mit vielen anderen Materialien, habe ich dieses Problem nicht gelöst. Also weil für mich war es ungeheuer schwierig, jetzt im Kontext der Serie The Walking Dead zu entscheiden, welche Szenen ich auswähle, um deutlich zu machen, es werden politische Grundfragen in dieser Serie verhandelt und hier habt ihr eine Szene, da seht ihr das. Das geht quasi nicht bei diesem Material, weil diese politischen Grundfragen sich durch die gesamte Narration der Serie ziehen. Deshalb habe ich mich entschlossen, das hier nicht so stark mit Referenzszenen zu machen, sondern stattdessen eine Makroperspektive vorzuschlagen, mit der wir auf die Serie gucken. Und diese Makroperspektive sieht so aus. Das ist quasi der gesamte Plot der Serie anhand zentraler Handlungsorte. Ja? Also für die, die das nicht gesehen haben. Es gibt eine zentrale Figur in dieser Serie, das ist Deputy Sheriff Rick Grimes, der erwacht nach einem Koma im Krankenhaus. Also es gab, das ist, glaube ich, ziemlich unwichtig, was davor passiert ist. Es gab eine Situation, in der ist er angeschossen worden, dann kommt er ins Krankenhaus. Er erwacht nach einem langen Koma im Krankenhaus, aber in der Zwischenzeit hat sich die Welt vollständig verändert und ist von Zombies überrannt. Er findet weder seine Familie noch Freunde vor und wird dann durch er verlässt das Krankenhaus und wird dann durch einzelne Überlebende darüber informiert, was gerade los ist, und macht sich dann eben auf den Weg nach Atlanta, wo er Hilfe und ein Flüchtlingslager, das ist, was er erhofft, in Atlanta zu finden. Das heißt, er erhofft dort Reste einer Ordnung, weil da, wo er aufgewacht ist, gibt es keine Ordnung mehr. Ja? Auf dem Weg nach Atlanta findet er dann letztlich eine Gruppe von Überlebenden, die ein Lager am See aufgebaut hat, vor. Und eigentlich findet er in Atlanta, kommt es zu Kämpfen, er schließt sich dort einer kleinen Gruppe an und geht mit dieser Gruppe zu dem Lager am See. Und in diesem Lager am See, Wunder, Wunder, findet er dann seine Frau und seinen Sohn auch wieder an. Daran merkt man die Qualität der Serie. Das ist echt holzhammermäßig. Das ist vollkommen unrealistisch. Das ist auch nicht dramaturgisch nicht gut. Ja, das ist alles nicht. Das interessiert die Serie überhaupt gar nicht. Weil das Einzige, was die Serie an der Stelle interessiert, ist, wir brauchen die Figurenkonstellation, mit der wir den Plot beginnen können. Und das ist genau mit diesem Lager am See zum ersten Mal gegeben. Von diesem Lager am See aus werden dann verschiedene Stationen angefahren oder angelaufen. Die nächste Station ist im Prinzip eine Militärbasis, bei der man noch die Hoffnung hat, dass es irgendwo auch da Reste einer Ordnung gibt, ein Serum, das quasi diese komische, mysteriöse Krankheit heilt. Das erweist sich aber als Trugschluss. Dann ist man auf Herschels Farm. Von Herschels Farm aus geht es dann in das Gefängnis. Vom Gefängnis geht es, also neben dem Gefängnis eigentlich, gibt es einen zweiten Handlungsort, nämlich die Kleinstadt Woodbury, man läuft nach Terminus, man ist in Alexandria und viel mehr will ich dann auch gar nicht mehr so ganz genau sagen. Also das erstmal so als die Beschreibung aus der Makroperspektive des Plots, und ich behaupte, dass mit jedem dieser Orte bestimmte politische Grundfragen verbunden sind, die sich dort festmachen. Okay, jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Frage, welche Art von Grundfragen könnten denn in der Serie verhandelt werden, und begeben uns an den Anfang dieser Makroperspektive. Dann kann man natürlich sagen, es geht sehr, sehr grundsätzlich in der Serie zunächst um die Natur des Menschen und aber auch sehr konkret um die Möglichkeiten einer Neukonstituierung sozialer Ordnung. Das macht sich auch sehr stark eben an der Figur des Rick Grimes fest, der nämlich sehr schnell Führungsaufgaben in diesem Handlungsstrang übernimmt. Er wird als Führungsfigur akzeptiert, und zwar, und das ist nicht unwichtig, weil seine Entscheidungen nicht willkürlich erscheinen, sondern sich offenbar an ethischen Überlegungen orientieren. Dazu gibt es eine zentrale Szene, die ich Ihnen jetzt nicht vorspiele, sondern nur kurz erzählen will. Das sind Bilder daraus. Das ist ein Versuch der Machtergreifung durch Merrill. Merrill ist dargestellt im ersten Bild. Er will Anführer der Gruppe werden und verlangt eine Abstimmung. Das tut er aber, wie Sie sehen, mit der gezogenen Waffe in der Hand, sodass die zur Abstimmung Aufgerufenen eigentlich nichts anderes tun können, als zuzustimmen. Was sie dann widerwillig auch tun, also man sieht, sie wollen das eigentlich gar nicht, aber die Handlungssituation eröffnet ihnen gar keine andere Option. Merrill kommentiert das dann mit den Worten, so funktioniert eben Demokratie. Er wird dann aber von Rick ausgebremst, der eben erst seit kurzem in dieser kleinen Handlungsgruppe ist. Und Rick schlägt ihn nieder. Da ist Rick das letzte Mal quasi der Ordnungsstifter. Er ist ja Sheriff. Ne? Er trägt auch noch die Kleidung eines Sheriffs und tritt hier zunächst als Ordnungsmacht auf. Er wird auch als Sheriff angesprochen. Genau in dieser Szene kommt es aber dann zum Shift und er hört auf, Sheriff zu sein und wird zum Anführer seiner Gruppe. Was man hier sieht, also damit sind wir wieder bei diesem roten Faden meines Vortrags in diesem Panel, ist die Grundfrage, die dann auch wieder durch, also es ist immer wieder, es wird nicht nur in dieser einen Szene gefragt, sondern eigentlich ab dieser Szene durchgehend im Material immer wieder gefragt, wer darf eigentlich entscheiden und nach welchen Regeln? Also jetzt ist die Entscheidung auf Rick gefallen. Rick darf entscheiden, auch weil er eben seine Entscheidungen offenbar ethisch begründet, anders als Meryl, der die Macht an sich gerissen hat. Aber dann wird eben im Material immer weiter geguckt, ist das denn eine richtige Entscheidung? Haben wir richtig entschieden, indem wir sagen, Rick darf der, soll der sein, der entscheiden darf? Wie sich das Ganze dann weiterentwickelt, würde ich jetzt dann tatsächlich an einer Szene zeigen wollen. Das ist jetzt die finale Szene der zweiten Staffel. Also ich habe ja versucht, Ihnen quasi die Ausgangssituation der Serie so ein bisschen zu skizzieren. Wir befinden uns jetzt ein gutes Stück weiter. Rick ist schon eine ganze Weile in der zentralen Position des Anführers. Und die Gruppe hat jetzt auch schon sehr viel aushalten müssen, war extremen Belastungen ausgesetzt, sie ist ohne Schutz gewesen und Versorgung, streift durch die Wälder, immer wieder angegriffen von Zombies, die in der Serie natürlich nicht Zombies heißen, sondern Walker. Das ist relativ wichtig, aber ich werde weiter Zombie dazu sagen. Die Kräfte der Gruppe lassen nach und man weiß nicht so richtig, wie man sich verhalten soll. Es gibt auch Einzelpersonen, die jetzt anfangen zu zweifeln an Ricks Führerschaft und drohen, die Gruppe zu verlassen. Das ist der Hintergrund und vor diesem Hintergrund schauen Sie sich mal die Szene an.
My hands are clean. Maybe you people are better off without me. Go ahead. I say there's a place for us, but maybe it's just another pipe dream. Maybe I'm fooling myself again. Well, why don't you go and find out yourself? Send me a postcard. Go on, there's the door. You can do better. Let's see how far you get. No takers? Fine. We get one thing straight. You're staying. This isn't a democracy anymore.
Ich weiß nicht, wie gut Sie das gehört haben. Die Untertitel haben Ihnen nicht weitergeholfen. Ich versuche immer mit Materialien zu arbeiten, die schon frei zur Verfügung stehen. Und dann ist das eben manchmal in dieser Form. Also Rick sagt, ihr könnt jetzt hier die ganze Zeit maulen, wenn ihr gehen wollt, dann geht einfach, schickt mir eine Postkarte, aber das hier, das ist jetzt keine Demokratie mehr, wenn ihr bleibt. Das ist eine ziemlich zentrale Szene, die auch in den Fandiskursen ganz zentral aufgegriffen wird. Mit den Fandiskursen, das ist jetzt immer so eine Sache im Rahmen eines Vortrags, ich könnte Ihnen jetzt unzählige Zitate aus Fanforen hier vorstellen, mit denen ich versuche deutlich zu machen, wie die Fans auf diese Szene reagieren. Ich mache das nicht, ich finde das überaus unanschaulich an der Stelle, sondern ich greife zurück auf Fanart. Fanart ist quasi visuelle Umsetzung, Auseinandersetzung mit Serienmaterialien und machen, glaube ich, ganz gut deutlich, in welche Richtung die Fandiskurse im Ganzen gehen. Ich habe die Fanart immer so ausgesucht, dass sie den Fandiskursen in den Foren entspricht. Ja? Was man sieht nach dieser Szene, was auftaucht in den Fanforen, ist zunächst Darstellungen wie diese. Daran sehen Sie, dass der Satz aufgegriffen wird, also die Fans bewerten diesen Satz als zentralen Satz. Und sie rahmen diesen Satz quasi mit Rick in Heldenpose. In dieser Pose hat er das ja überhaupt nicht gesagt. Also das ist ja jetzt nicht direkt rausgegriffen, sondern es ist eine neue Montage. Und diese neue Montage enthält, würde ich sagen, da können wir auch nachher drüber diskutieren, keinerlei kritische Kommentierung. Ja, das wird erstmal einfach so verarbeitet. Er ist der Held, er ist der Führer und er hat diesen Satz gesagt als kraftvollen Satz, mit dem er seinen Führungsanspruch erstmal noch ausbaut. Das sieht man auch besonders gut hier, finde ich. Das ist eine spezifische Gestaltung, die quasi an diesem sogenannten Hope-Plakat des Künstlers Shepard Fairey ansetzt. Im Wahlkampf, Obama-Wahlkampf 2008 ist dieses Plakat viral geworden, sagen wir heute. Und hier wird also ein Anführer gezeigt, auf den die Hoffnungen der nicht nur seiner fiktiven Serienfamilie gerichtet ist, sondern auch der Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, nochmal zur Erinnerung, das Hope-Plakat, das wird hier direkt zitiert. Ich habe noch ein weiteres, also Sie finden, wenn Sie nach sowas suchen, Sie finden tausende von solchen Darstellungen. Ich habe wirklich nur Beispiele mitgebracht. Das letzte Beispiel für diese Gruppe der zunächst mal nicht kritischen Kommentierungen dieses Satzes ist das. Auch da würde ich sagen, das ist weiterhin in Heldenpose. Ich sehe da nicht, wo da irgendwie eine kritische Kommentierung stecken sollte. Es wird erstmal so wiedergegeben. Diese Fanart entwickelt sich ja aber auch im Lauf der Zeit. Also die Serie geht jetzt weiter. Rick hat gesagt, es ist keine Demokratie mehr und lebt das jetzt auch so. Also in einer eher absoluten Position, in der er seine Entscheidung auch nicht mehr begründen muss. Und deshalb taucht da, das wird immer deutlicher in der Serie ausgebaut, und dann tauchen auch in den Fandiskursen plötzlich solche Bilder auf. Also immer noch wird dieser Satz zentral gestellt, this is no longer a democracy, aber jetzt taucht ein neues Wort auf, nämlich Ricktatorship. Ricktatorship ist auch in den Foren ein überaus bekanntes Wort für das, was eigentlich gerade in der Serie passiert, nämlich Rick entscheidet alles allein und er entscheidet es nicht immer gut, ja? Und je mehr schlechte Entscheidungen er trifft, desto kritischer werden die Kommentierungen der Fans. Auch das würde ich alles für kritische Kommentierungen halten. Die Frage, mit der sich die Serie jetzt quasi auseinandersetzt, auch auf ihrer Handlungsebene, also nicht nur auf der Kommentierungsebene, ist also, wie geht man mit politischen Führungsfiguren um, die offensichtlich falsche Entscheidungen fällen, zumal wenn diese nicht demokratisch legitimiert sind. Und Sie sehen daran, es sind immer noch politische Grundfragen, mit denen sich diese Serie beschäftigt. Ich habe noch ein Beispiel, an dem Sie sehen können, dass solche Sätze dann auch in den politischen Diskurs selber reingehen. Das ist tatsächlich ein Demonstrationsplakat, das auch so genutzt worden ist. Okay, wir können jetzt mal gucken. Ich habe ja jetzt erzählt, dass die Serienhandlung auch weitergeht und die Serie selbst, also diese Frage, na gut, jetzt haben wir quasi Rick in dieser Situation einer nicht mehr demokratisch legitimierten Führungsaufgabe. Wie geht das denn im Material weiter? Und dazu habe ich eine weitere Szene. Muss ich dazu irgendwas sagen? Nee, ich glaube, das kann ich jetzt einfach so Ihnen mal anlaufen lassen.
We're not leaving. We can't stay here.
What if there's another snapper? A wood pallet won't stop one of those rounds.
We can't even go outside.
Not in the daylight.
Well, Rick says we're not running, we're not running.
No. Better to live like rats.
You got a better idea?
Yeah, we should have slid out of here last night and lived to fight another day. We lost that window, didn't we? Yeah, I'm sure he's got scouts on every road out of this place by now.
Yeah, we ain't scared of that prick.
Y'all should be. That truck through the fence thing, that's just him ringing the doorbell. We might have some thick walls to hide behind, but he's got the guns and the numbers. And if he takes the high ground around this place,
shoot. He could just starve us out if he wanted to.
Let's put him in the other cell block.
No, he's got a point.
This is all you. You started this.
What's the difference whose fault it is? What do we do?
I said we should leave. Now Axel's dead. We can't just sit here. Get back here! You're slipping, Rick. We've all seen it. We understand why. But now is not the time. You once said this isn't a democracy. Now you have to own up to that. I put my family's life in your hands. So get your head clear and do something.
Okay, wichtig ist mir jetzt auch, wir befinden uns in Season 3, Episode 11. Dieser Ausspruch von Rick, this isn't a democracy anymore, war die finale Episode von Staffel 2. Auch daran sieht man, über wie lange Spannen, das wird ja direkt angeschlossen in dieser Szene, an Ricks Satz. Auch wenn Sie jetzt vielleicht nicht jedes Wort verstanden haben, das Meryl gesagt hat, ist eigentlich in dieser Szene wichtig, dass es Debatten gibt, was die nächsten Schritte sind, was ist das Beste, was die Gruppe tun soll. Und Rick weiß es auch nicht. Also er entzieht sich eigentlich, er wird zurückgerufen vom Ältesten der Gruppe, der sagt, du hast gesagt, das hier ist keine Demokratie, dann verhalte dich auch so und sag uns, wie es weitergeht. Ja? Also wenn du das schon so haben wolltest, dann verhalte dich danach. Das ist quasi die unmittelbare Anschluss an den ersten Satz, den ich Ihnen gezeigt habe. Wenn man jetzt noch ein bisschen weitergeht, dann sind wir jetzt in Staffel 3, Episode 15. Ups, falsch.
When I met with the governor, he offered me a deal. He said he would leave us alone if I gave him a shown. And I was gonna do that to keep us safe. I changed my mind. But now Merle took Michonne to fulfill the deal and Daryl went to stop him, and I don't know if it's too late. I was wrong not to tell you. And I'm sorry. What I said last year, that first night, after the farm, it can't be like that. It can't. What we do, what we're willing to do, who we are, it's not my call. It can't be. I couldn't sacrifice one of us for the greater good because we are the greater good. We're the reason we're still here, not me. This is life and death. How you live, how you die, it isn't up to me. I'm not your governor. We choose to go. We choose to stay. We stick together. We vote. We can stay and we can fight. Or we can go.
Okay, das sind jetzt drei, man könnte sagen, in der Dichte der Zusammenstellung hier möglicherweise sogar platt erscheinende Kommentierungen von der Frage, wie kommen wir zu Entscheidungen, wer darf entscheiden. Zunächst hat sich Rick quasi die Entscheidungskompetenz allein zugesichert und hier kehrt er jetzt zu einem demokratischen Führungsstil zurück. Die zentrale Machtkonzentration auf ihm als alleinige Figur scheint ihm durch nichts mehr zu rechtfertigen zu sein. Und er sagt, wenn wir in Zukunft über das Gemeinsame entscheiden, dann müssen wir wählen. We vote. Ich finde, es ist überdeutlich, dass hier politische Grundfragen angesprochen werden, noch mehr als das, wer darf entscheiden, auch die Frage des gemeinen Wohls, die Frage nach dem Verhältnis von Freiheit und Sicherheit, das war auch schon in der Szene vorher sicher. Mir ist wichtig, weil ich tatsächlich finde, dass diese Montage, das jetzt quasi, so wie Katja das vorhin auch gesagt hat, wenn man sie so rausnimmt, wirkt das dann auch schon manchmal ziemlich platt oder lächerlich. Aber man muss sich das wirklich angucken, dass das über 3 Staffeln letztlich erzählt worden ist. Das heißt, von Oktober 2010 bis März 2013 reicht dieser Handlungsstrang. Also das wird ziemlich langsam entwickelt. Wichtig ist auch, sich klarzumachen, dass diese Erzählfragmente jeweils eingebettet sind in ausführliche andere und auch konkurrierende Erzählungen und Ordnungsvorstellungen. Am augenfälligsten ist das sicherlich in dieser 3. Staffel mit der Gegenüberstellung der sozialen Ordnung im Gefängnis. Also wir befinden uns ja jetzt hier die ganze Zeit im Gefängnis und in der Stadt Woodbury. Woodbury ist eine auf den ersten Blick idyllisch aussehende Kleinstadt mit Resten einer Infrastruktur. Es gibt Wasserleitungen und so ähnlich, zeige ich Ihnen gleich auch nochmal, die aber von einem Tyrannen regiert wird, der Kindersoldaten für sich in den Krieg schickt und ähnliches. Und das alles steht in einem Verhältnis zueinander. Das wollte ich jetzt wieder nicht. Ich will eins weiter. Okay, bezogen auf die vorhin schon vorgestellte Skizze bedeutet das, dass wir diese 3 Szenen, die ich Ihnen gezeigt habe, nochmal lokalisieren können. Also das geht über einen langen Zeitraum, mit den roten Pfeilen markiert, und wird eingerahmt in diese anderen Erzählungen. Also sowohl auf Herschels Farm wurde im Prinzip schon heftig diskutiert, wer entscheiden darf. Da war es Herschel, der zunächst entscheiden wollte. Es war ja seine Farm und er war älter. Und Rick ständig auch mit anderen Führungsfiguren konfrontiert ist, die jeweils für andere Ordnungsvorstellungen stehen. Wenn man das jetzt mal versucht, ich habe das mal versucht, jetzt in so ein Mapping reinzukriegen. Wir haben diese zentralen Handlungsorte und ich behaupte, jeder Handlungsort steht idealtypisch für eine bestimmte Grundfrage oder auch für ein Ordnungssystem. Dann könnte das folgendermaßen aussehen. Nehmen wir tatsächlich Herschels Farm. Welches Ordnungsmodell haben wir denn an dieser Stelle? Ich würde vorschlagen, das als mit dem Konzept Splendid Isolation zu sehen. Splendid Isolation heißt, ich versuche mich möglichst unabhängig, das ist ja lustig, Sie fotografieren alle, sehr schön, ich versuche mich möglichst unabhängig zu machen, das ist ein angelsächsisches Prinzip, ich versuche mich möglichst unabhängig zu machen, am besten in einer Insellage und damit den Konflikten mit Nachbarn beispielsweise aus dem Weg zu gehen. Das ist auch verbunden mit dem Konzept, autark zu leben. Die Farm war dafür ein sehr gutes Bild. Die Farm konnte quasi die Nahrungsressourcen, die gebraucht werden, selbst produzieren und man geht keine Konflikte mit anderen ein. Das Konzept von Herschel war auch, sich möglichst ruhig zu verhalten auf dieser Farm, um auch mit anderen überlebenden Gruppen gar nicht in Konflikt zu geraten. Was dass die Schwäche des Konzepts Splendid Isolation ist, ist, dass die Farm nicht zu verteidigen war, zumindest nicht durch diese Gruppe. Sie hatte keinerlei Schutz und konnte von Zombies überrannt werden. Das heißt, man muss diesen Ort auch wieder aufgeben. Der nächste Ort, den man findet, hat genau komplementäre Stärken und Schwächen, ist nämlich das Gefängnis. Daran ist auch sehr schön diese Diskussion um Freiheit und Sicherheit, finde ich, geradezu ins Bild gefasst. Wir haben jetzt ein Gefängnis. Das ist auch die Zeit des Ricktatorships, also in der tatsächlich Rick als autoritärer Führer Entscheidungen treffen kann und in dem die Gruppe Zuflucht findet, weil sich ein Gefängnis natürlich durch die ganzen Mauern und Zäune, die es enthält, gut verteidigen lässt. Gleichzeitig dazu gibt es Woodbury, was tatsächlich als Diktatur gezeichnet ist und das Ganze nochmal zusätzlich auf die Spitze treibt. Also die Frage, wollen wir das tatsächlich so haben? Ist das tatsächlich verantwortbar, auch unter extremen Bedingungen so zu Entscheidungen zu kommen? Der nächste Handlungsort, der sich in der Serie ergibt, ist dann Terminus. Terminus erfüllt alle visuellen Voraussetzungen dafür, quasi als Lager bezeichnet zu werden. Die gesamte Ikonografie des Lagers wird dort angerufen. Die Überlebenden laufen die ganze Zeit an Gleisen entlang, die auf einen zentralen Ort hinführen, von dem sie hoffen, dass sie dort in Sicherheit sein können. das sich aber als Schlachthaus erweist, in dem Menschen geschlachtet und gegessen werden, also Menschen, die Ressource sind, die das Überleben der wenigen letztlich dort sichert. Nach Terminus kommen wir nach Alexandria. Alexandria ist wieder ein idyllisches Vorstadtörtchen, man könnte auch sagen Gated Community, in dem sehr vieles zu funktionieren scheint. Und indem wir von der Ordnungsvorstellung, würde ich vorschlagen, es mit einer technokratischen Führerschaft zu tun haben. Die Neuankömmlinge werden dort zunächst einmal gefilmt, sie werden ihren Talenten entsprechend eingesetzt. Wir haben sowas wie Good Governance, aber auch in diesem Szenario gibt es wieder eine Schwäche, nämlich dass trotz der guten Mauern, die Alexandria umfangen und zunächst mal schützen, die Bewohner von Alexandria militärisch nicht qualifiziert sind und damit quasi den Kampf gegen die Zombies nicht eingehen können. Was danach passiert, je näher wir quasi in die Gegenwart der Erzählung kommen, desto schwieriger wird es. Aber es werden dann noch andere Ordnungsvorstellungen quasi aus der Position Alexandria hinaus als Vergleich angeboten. Da sehen wir dann feudalistische Strukturen, Gutshöfe, die sich erhalten haben und in der ständische Gesellschaftsformen vorgeführt werden. Und vieles spricht dafür, auch wenn die siebte Staffel jetzt gerade erst angelaufen ist, dass wir es mit einer imperialistischen Ordnung in der siebten Staffel zu tun haben. Das wäre quasi so das Map der verschiedenen Ordnungskonzepte, die in dieser Serie durchgespielt werden. Es ist ein bisschen schade, also ich will wirklich nicht spoilern, dass aber jetzt zu den letzten Folgen hin so psychopathologische Züge eigentlich eher in den Vordergrund geraten und damit die politischen Fragen, würde ich denken, doch sehr viel stärker in den Hintergrund geraten. Aber bis dahin, glaube ich, lässt sich das wirklich in der Weise ganz gut nachvollziehen. Soweit das versprochene Tableau. Ich habe ja gesagt, ich bleibe in diesem Vortrag relativ stark in der Makroperspektive. Und die Grundfragen habe ich jetzt jeweils schon angedeutet. Wenn man sich jetzt noch mal ganz kurz an Loyola erinnert, dann kann man hier sehen, im weiteren Verlauf des Textes, den Loyola geschrieben hat, dass auch er anspricht, welche Fragen jeweils durch das Material verhandelt werden. Und ich habe versucht, das jetzt für Sie nur mit einigen zentralen Bildern jeweils zu illustrieren. Also wenn wir uns an Loyola orientieren und sagen, eine zentrale Frage des Materials ist die Frage nach individuellem oder kollektivem Überleben, dann ist dazu sicherlich schon einiges in den gezeigten Szenen sichtbar geworden. Überdeutlich wird das vor allem in Staffel 2, in dem die Gruppe auf Herschels Farm trifft, also diesen Einsiedlerhof, von dem ich gesprochen habe, in dem Herschel als Tierarzt lebt. Es ist auch wichtig, dass Herschel Tierarzt ist, weil er damit nicht nur dieses Autarksein auf die Nahrungsmittelproduktion, sondern auch auf das physische Überleben übertragen kann, die aber letztlich wenig Schutz bietet. Hier haben wir die Situation, in der Herschels Farm gefunden wird und Rick die Farm mit dem verletzten Karl auf dem Arm erreicht. Eine weitere Figur, die das Konzept Splendid Isolation, das habe ich Ihnen ja gesagt, ist das Konzept, das bei Herschels Farm besonders im Vordergrund steht, auch repräsentiert, ist die Figur Michonne. Michonne ist eine Einzelgängerin, die sowohl aufgrund ihrer Traumatisierung, das wird langsam erzählt innerhalb der Serie, zunächst die Nähe von Menschen scheut und alleine mit einem Schwert bewaffnet und geschützt von zwei Zombies sich relativ sicher bewegen kann und denkt, es ist am besten, ganz alleine zu bleiben unter diesen Bedingungen. Da wird natürlich noch ein anderes Motiv angesprochen, nämlich das der Sklavenhaltung. Das sehen Sie ganz deutlich in diesem Bild. Das wird in der Serie, aber in Staffel 5 und 6 auch noch mal intensiver angesprochen. Die nächste Frage, von der Loyola gesprochen hat, ist die Frage nach dem Verhältnis von Freiheit und Sicherheit. Da habe ich schon vieles dazu gesagt. Ich finde wirklich, dass das geradezu idealtypisch mit dem Bild des Gefängnisses illustriert wird, dass einerseits totale Sicherheit, also total stimmt nicht, aber einen verhältnismäßig hohen Grad von Sicherheit zu bieten scheint, aufgrund der Mauern und Zäune, die es bereitstellt, aber natürlich nur um den Preis, dass sich die Überlebenden jeweils in Zellen einschließen. Also das sind die Lebensräume, in der die Einzelnen dann jeweils langfristig leben müssen, und mit dieser Umgebung müssen sie sich dann auch zufrieden geben. Konkurrierend dazu habe ich Ihnen mal ein Bild von Woodbury mitgebracht. Ich finde, das ist die Main Street, ist auch quasi kein Zufall, dass das in der Weise gezeigt wird. Ganz wichtig sind auch so Kleinigkeiten wie der Wasserturm, den Sie hier auf dem Dach sehen, also mit was noch so eine urbane Infrastruktur sichergestellt werden kann. Es gibt sogar fließend Wasser in Woodbury, was für diese umherstreifenden Überlebenden zunächst mal ganz erstaunlich ist. Und das Leben in Woodbury sieht auch ganz hervorragend zunächst aus. Es gibt auch kulturelle Ereignisse, Feste und Ähnliches. Hier sehen wir den Governor, der als Bürgermeister, also er wird Governor genannt, aber tatsächlich ist er ja in der Funktion des Bürgermeisters an der Stelle, die Gemeinde führt. Erfolgreich, so sieht es aus, führt aber dessen Schattenseite zunehmend sichtbar wird. Denn auch wenn er die Gemeinde zusammenhält, erweist er sich zunehmend selbst als Monster. Er hält seine kleine verstorbene Tochter in einem Verlies, füttert und kämmt sie regelmäßig und genießt am Abend anstelle des verloschenen Fernsehprogramms die Ansicht von abgetrennten Zombieköpfen. Aber auch da haben wir quasi so Psychopathologien schon, die auftauchen und sehr überspitzt dargestellt werden. Die nächste Frage von Loyola ist quasi die Frage danach, ob sich ethische Maßstäbe auch im Kontext extremer Bedrohungslagen eigentlich halten lassen. Auch das eine total zentrale Frage, die durch das gesamte Serienmaterial hindurch gesponnen wird und sich in tausend kleinen Splitterszenen jeweils zeigen lassen würde. Die Fragestellung kulminiert in gewisser Weise an einem Ort, und das ist Terminus. Das habe ich Ihnen auch schon angedeutet. Das ist ein Bild von Terminus. Ein Ort, an dem die Menschen gelockt werden durch Schilder, die aufgestellt werden und die versprechen, dass Terminus ein sicherer Hafen ist, an dem man glücklich zusammen leben kann. In Wirklichkeit ist es ein Schlachthaus. Also es sind mit die brutalsten Szenen, die ich gesehen habe bislang. In dem Menschen geschlachtet werden, verarbeitet zu Fleisch, in dem die entsprechende Verwaltung, also auch da, ich habe ja gesprochen von der Ikonografie des Lagers, auch die Verwaltungsaspekte werden hier unmittelbar angesprochen. Auch solche Szenen, das ist Carol, die quasi alleine war und später nach Terminus kommt, die anderen auch letztlich rettet, aber sie zunächst mal finden muss und sich auch Sicherheit darüber verschaffen muss, ob diese überhaupt da sind, und dann in diesen ordentlich sortierten Überbleibseln der bereits getöteten Spuren quasi von ihrer ehemaligen Gruppe findet, in dem bestimmte Uhren ihr bekannt vorkommen. Also auch da wirklich ganz nah an der Ikonografie des Lagers, mit der wir hoch vertraut sind. Die nächste Frage, auch vom nächsten Handlungsort Alexandria, hatte ich Ihnen gesagt, das ist Alexandria. Sie sehen, das ist total idyllisch. Ist jetzt die Frage, was macht eigentlich eine gute Regierung aus? Alexandria ist verhältnismäßig sicher, weil ein Architekt in dieser Gemeinde lebt, der in der Lage war, aus Baumaterialien, die es in der Nähe gab, einen wirklich relativ sicheren Schutzwall um diese Gemeinde zu ziehen. Als die Gruppe auch wieder in sehr verwahrlostem Zustand dort ankommt, ist sie erschüttert von der Anwesenheit von Büchern, die im besten Fall Brennmaterialien gewesen sind, jetzt über lange Strecken und jetzt plötzlich wieder als Literatur angeboten werden. Es werden Einführungsinterviews mit jedem Einzelnen geführt. Das ist Diana. Diana führt die Gruppe, also wir sehen die Rückenfigur von ihr nur. Und jeder, der neu in die Gemeinde kommt, wird zunächst mal aufgezeichnet. Dann werden seine Stärken und Schwächen analysiert. Und je nachdem, welche Stärken und Schwächen sichtbar werden, wird man in die Gemeinde integriert, sodass man optimal zum gemeinsamen Gewinn zusammenleben kann. Gleichzeitig, auch das habe ich schon angedeutet, ist Alexandria militärisch nicht qualifiziert. Das wird Rick dann auch relativ früh immer wieder in diese Gemeinde hineinsprechen. Also sie können nicht kämpfen, weil sie so abgeschottet von den Zombies leben und eigentlich nur durch einen Zufall verschont worden sind und dort so große Ruhe hatten. Die Frage, die sich hier und die ich auch politisch-bildnerisch für eine zentrale Frage halte, ist die Frage, brauchen wir eigentlich realistische oder idealistische Politikkonzepte? Es gibt auch Figuren, an denen sich diese Frage, also das ist nicht nur an Orten, das war ja jetzt von mir ein Vorschlag, das an Orten festzumachen, man könnte das auch an Figuren festmachen. Und eine Figur, an der sich diese Frage auch noch sehr gut festmachen lässt, ist die Figur von Morgan. Morgan taucht in der Serie eigentlich mal relativ früh auf und stößt sehr viel später wieder zur Gruppe dazu. Auch das, ähnlich wie ich vorhin gesagt habe, ist absolut unrealistisch, dass die sich immer wieder finden. Aber das interessiert dann den Blot überhaupt gar nicht, weil es geht um die Zusammenstellung von spezifischen, interessanten Figurenkonstellationen. Und wenn man Morgan braucht, dann taucht eben Morgan auch wieder auf. Und er taucht wieder auf nach einer großen Reise und Läuterung, die ihn letztlich zum Pazifisten gemacht hat. Der Stock, den Sie hier sehen, ich kann das auch nochmal ohne den Text machen, dient nur der Selbstverteidigung. Ansonsten ist Morgan überzeugt, dass man auch noch den größten Bösewicht resozialisieren könnte und bringt, zumindest aus einer realistischen Politikvorstellung aus betrachtet, die Gruppe damit immer wieder in Gefahr. Er inspiriert aber auch Figuren, also zum Beispiel Carol hat zunehmend Zweifel, ob sich die Gewalt, die von der Gruppe auch selbst ausgeht, überhaupt noch legitimieren lässt und entschließt sich deshalb auch, die Gruppe zu verlassen, weil sie denkt, dass sie für die Gruppe tötet und diesem Zwang eigentlich nicht mehr unterworfen sein will. Und damit wird die Frage eben auch dann immer wieder weiter vorangetrieben. Gut, zum Abschluss und vielleicht zum Übergang in die Diskussion möchte ich nochmal meine vielleicht provokante These vom Anfang aufrufen und sagen, dass ich glaube, dass dieses Material in besonderer Weise geeignet ist, die Fragen zu stellen und nicht Antworten zu geben. Ich hoffe, dass das deutlich geworden ist. Anders als House of Cards, das quasi immer behauptet, so ist es wirklich, habe ich es hier mit einem Material zu tun, das immer wieder neue Fragen aufruft und im Modus was wäre wenn oder so tun als ob untersucht, was passiert, wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigen. Ob das dann für den Bildungsprozess tatsächlich sinnvollerweise eine Zombie-Serie sein sollte, ist mir dabei gar nicht so wichtig, sondern der Modus, mit dem politische Fragen bearbeitet werden. Angesichts des in dieser Woche ausgestrahlten Staffelauftrags bin ich mir im Moment darüber aber gar nicht mehr so sicher. Ich bin gespannt, wie Sie sich zu dieser Hypothese verhalten und freue mich auf Ihre Fragen.
So, dann die Mikrofone sind bereit. Wer möchte denn Fragen stellen? Ja, da haben wir hier erstmal.
Hallo, und zwar wollte ich mal, also erstmal interessanter Vortrag, ich liebe die Serie und bin großer Fan und habe natürlich auch die erste Folge von der 7. Staffel jetzt gesehen und war extrem geschockt, aber so viel dazu. Dann zu dem Plot um Terminus, da hatte ich nochmal eine Nachfrage. Also Sie haben das jetzt so dargestellt, als ob die Gemeinde in Terminus quasi dazu gezwungen gewesen wäre, Kannibalismus als ihren Lebensentwurf zu leben. Ich bin eher der Meinung, dass Sie das frei gewählt haben, weil es gibt ja durchaus auch andere Möglichkeiten zur Nahrung in dieser, zwar vielleicht schwierig, aber trotzdem gibt es den durch Anbau von eigenen Nahrungsmitteln oder Plünderung etc. pp. Wie Sie da genau dazu, also ob Sie das eben so sehen würden, dass Sie dazu gezwungen sind, Menschen zu essen oder eben nicht?
Also ich wollte nicht sagen, dass die dazu gezwungen worden sind. Es ist so, dass sie es sind, wenn die Gruppe sie entdeckt. Ja? Und es wird im Verlauf des Handlungsstrangs, der in Terminus spielt, ja die Geschichte von Terminus auch selbst erzählt, wie sie quasi dazu gekommen sind, sich so zu verhalten und das quasi auch als eigene Traumatisierungserfahrung, quasi als Umsetzung einer eigenen Traumatisierungserfahrung und eines Kampfes in der Gruppe geschildert wird. Von daher sind absolut Alternativen vorgeschlagen an der Stelle. Aber da The Walking Dead sehr konsequent eigentlich aus der Perspektive einer überlebenden Gruppe geschildert wird, das ist ja, das könnte man auch sagen, ist die Schwäche des Materials. Es gibt quasi keine Alternativerzählungen, die erstmal gleichwertig wären, sondern die werden immer nur zur Schärfung der eigenen Gruppe verwendet. Ist Terminus zu dem Zeitpunkt, zu dem die Gruppe quasi dort ankommt, ein KZ? Es ist nichts anderes als ein KZ, in das sie geraten.
Ja, Dankeschön. Ich habe so drei Beobachtungen, die so halt eine Frage sind. Die haben Sie so ein bisschen angesprochen. Einmal so, habe ich mich gefragt, wie schafft es Rick über so lange Zeit seine Legitimation als Führer der Gruppe zu behalten? Also ist es immer sein Charisma oder wie schafft er es? Dann kommt er immer wieder in so Konflikte. Also jetzt mal ein Gegenspieler, sei es Hirschel auf der Farm, der die Führerrolle anfechtet und diese Konflikte werden also meiner Beobachtung nach nie richtig durch ihn gelöst, sondern eher durch externe Situationen, zum Beispiel, dass der Governor eben Hirschel köpft auf einmal und dann hat er seinen Gegenspieler auf einmal wieder beiseite geschoben. Und den dritten Punkt, den haben wir auch schon angesprochen, aber finde ich noch viel, viel interessanter, dass diese Apokalypse-Situation bei dieser Zombie-Invasion immer die Frage aufwirft, wie muss eine Gruppe regiert oder geführt werden und irgendwie gibt es immer einen Gruppenführer. Also auch wenn sich Rick dazu entschließt, sich jetzt doch wieder der Demokratie zuzuwenden, ist er derjenige, der die Entscheidung dazu trifft oder er initiiert Gruppenabstimmungen. Es gibt den Governor, es gibt auch in Alexandria diese eine Frau, die mit ihrem Mann es aufgebaut hat und entscheidet, wer zu welchem Gruppeninterview kommt. Sie entscheidet, wer welche Arbeit nachgeht. Und auch als dann rauskommt, dass die Gruppe in Alexandria militärisch wenig taugt, dass sich die Gruppe von Rick dazu entschließt, nicht über ja, typisch demokratische Methoden, sondern eher durch Waffengewalt, dass in das Waffenlager eingebrochen wird und dann wird Alexandria übernommen, einfach halt ja, autoritär oder diktatorisch schon eher vorgegangen wird von Ricks Gruppe. Das sind so die drei Beobachtungen.
Ja, also meine erste Antwort darauf ist, ich habe ja gesagt, und das ist, glaube ich, schon wichtig bei dieser Serie, das handelt sich nicht um die beste Serie der Welt und es gibt tatsächlich viele dramaturgische Schwächen da drin. Und ich glaube, da haben Sie eine weitere angesprochen. Also eine ist, die habe ich angesprochen, dass sie sich immer wieder finden, ne? Also völlig unlogische Konstellationen, in denen Familien wieder zueinander finden, obwohl sie über das ganze Land verstreut waren. Und eine weitere Schwäche ist quasi dieses, warum am Ende Rick diese ganzen Strauchelungen und Fehlentscheidungen überlebt und der Anführer bleiben darf. Es gibt zwei Situationen, in der es nicht ist. Also nur zur Ergänzung, tatsächlich ist es eine Weile, ist es nicht in Alexandria. Da wird er quasi wieder zum Sheriff. Also er ist dann der Sheriff wieder dieser Gemeinde, aber auch nicht lange, bis er wieder in die Führungsposition kommt. Und ich würde mal denken, dass wir im Moment damit konfrontiert sind, dass Rick den Führungsanspruch verliert und sich unterordnen muss. Aber da wollen wir jetzt nicht viel länger drüber sprechen. Also möglicherweise ist das ein Thema, das gerade kommt. Was passiert, wenn Rick nicht mehr der Anführer der Gruppe sein kann? Es gibt aber auch noch, also das haben Sie auch angesprochen, viele andere spannende Fragen, über die ich jetzt hier nicht gesprochen habe, die in diesem Material stecken und die, was man dem Material auch vorwerfen kann, dass sie nicht angesprochen werden. Also man könnte ja sagen, die Zombies in dieser Serie sind die anderen. Wir haben heute viele über die anderen gesprochen. Gleichzeitig sind die Zombies ja absolut also im wahrsten Sinn des Wortes häufig gesichtslose Gesellen, die wir nicht erkennen können. Aber inwiefern die Zombies auch als andere ernst und wertgeschätzt werden müssen, wäre ja auch eine spannende Frage, die in der Auskopplung beispielsweise Fear the Walking Dead ja zumindest mal aufblitzt. Also vielleicht müssen wir ja mit diesen Zombies leben und auch die Zombies als andere integrieren in unser Leben. Und das ist hier quasi, die sind sogar unwichtig irgendwann für die Handlung, die Zombies. Sie führen nur dazu, dass so eine gewisse Grunddramatik bestehen bleibt und man sich immer weiter fortbewegen muss. Ansonsten gewöhnt man sich ja auch erschreckend stark daran, dass ständig irgendwelche Gedärme über den Bildschirm geschleudert werden, was einem am Anfang noch so ein bisschen schockt, aber später ist das quasi eine totale Nebenhandlung.
Okay, vielen Dank auch für den Vortrag. Ich versuche seit gestern Nachmittag als Lehrerin hier mir interessante Szenen rauszusuchen, was ich mit Schülern wirklich mal besprechen könnte. Und da ist das natürlich ganz schwierig bei The Walking Dead, schon allein wegen der Zombies und der Gewalt und dann zum Zweiten wegen der von Ihnen angesprochenen Makroperspektive, die man einnehmen müsste, hat man natürlich dafür gar keine Zeit. Wollte mich aber jetzt schnell dafür bedanken, dass ich jetzt endlich mit diesem Gefängnisbeispiel, was ich ja eigentlich schon seit Jahren kenne, aber Sie mich gerade drauf gestoßen haben, endlich mal die Debatte in meinen 10. Klassen beenden könnte, warum es denn so schwierig ist, für ein Sicherheitsgefühl so viele Grundrechte aufzugeben. Also wo man das Gefängnis mal als Beispiel nutzen könnte, wollt ihr euch in das Gefängnis einschließen, nur weil ihr vor allem anderen Äußeren Angst habt? Oder wollt ihr eure Freiheit nicht so weit aufgeben, nur weil ihr Sicherheit wollt? Hm. Dafür wollte ich mich bedanken.
Ja, ja. Wobei das natürlich, also an diesem Beispiel ist auch heftig, ne? Weil, also man könnte sagen, wenn sie das Gefängnis hätten halten können, also sie konnten es ja nicht halten, aber wenn sie es hätten halten können, war das eigentlich die tollste Zeit in dieser Serie. Ne? Es ging ihnen am besten, Ackerbau und Viehzucht innerhalb dieser Mauern war möglich. Es gab eine große Ruhe da drin. Und das stelle ich mir sehr spannend vor, mit den Schülern zu diskutieren an diesem Beispiel, weil es wirklich ziemlich ausgewogen, könnte man sagen, dargestellt wird. Und das Gefängnis eine echte Option für die Gruppe gewesen ist. Ein Paradies.
So, jetzt haben wir hier vorne. Ich wollte mich einerseits erstmal bedanken, dass wir, wie Sie ja wahrscheinlich mitbekommen haben durch die ganzen Fotos, dass ja die Darstellungen, die auf jeden Fall erstmal geliefert wurden, sehr gut waren. Was mir bei Ihrem Vortrag ein bisschen gefehlt hat oder wo ich vielleicht ein bisschen mehr differenzieren würde, ist mit diesem Führungsstil von Rick letztendlich. Weil wir müssen immer überlegen, letztendlich, er sagt zwar, es ist keine Demokratie mehr, aber inwiefern ist denn wirklich das von ihm gewollt oder auch von der Gruppe, in der er sich befindet, letztendlich forciert? Also wir haben ja zum Beispiel Situationen im Gefängnis, dass er sich ja dann auch erstmal zurückziehen möchte, mit Karl in Ruhe eigentlich eher Ackerbauer sein möchte, aber letztendlich dann immer wieder von der Gruppe auch in diese Führungsposition gedrängt wird. Und von daher würde ich schon ein bisschen das differenzieren. Und vielleicht jetzt, ohne dass da jetzt schon die Spoiler kommen oder sowas, aber in der 6. Staffel merkt man ja vor allen Dingen, dass dann Rick immer mehr die Macht an sich greift. Und wie dann man vielleicht jetzt auch dann später feststellt, er greift immer mehr die Macht an sich und das wird ihm dann später zum Verhängnis. Weil er dann eben feststellt, dass die Macht ihn auch in gewisser Weise korrumpiert und dadurch er dann feststellen muss, dass es so eben nicht geht, dieser alleinige Führungsstil, wohingegen vorher er immer noch den Rückhalt oder eben, sage ich mal, von der Gruppe dazu gezwungen wurde, diesen Führungsstil einzuhalten, dass er eben sehr viel selber entscheiden musste.
Ja, also ich gebe Ihnen recht, aber als Reaktion darauf würde ich sagen, ist ein geliebter Diktator kein Diktator oder ein guter König? Ne? Also das ist genau, was passiert, deshalb habe ich ja auch die Szene rausgesucht. Sie wollen auch, dass er führt, natürlich an der Stelle. Und als überspitzte Figur, die das Ganze dann ins Bösartige treibt, haben wir den Governor auch noch da. Aber sein Führungsstil, und den hat er quasi erklärt mit dem Satz, this is not a democracy anymore, ist ein autoritärer, zumindest in der Zeit des Gefängnisses. Obwohl es ihm selbst schlecht geht und er am liebsten gar keine Entscheidungen mehr treffen will. Das ist das Spannende daran auch. Also er zeigt ja, er macht es ja aus Effizienzkriterien. Er sagt, wir können jetzt hier nicht die ganze Zeit rumdiskutieren. Es ist genau eine Diskussionssituation, in der Rick sagt, so jetzt Schluss mit dieser Diskussion. Wir müssen schnell entscheiden können. Da sind die Zombies. Wir müssen jetzt sagen, wo es lang geht. Und das sage ich. Und deshalb ist das jetzt hier keine Demokratie mehr. Ja, das ist viel effizienter. Und da folgen auch die Zuschauer. Zuschauerinnen und Zuschauer, weil das ist auch effizienter, wenn einer sagt, wo es lang geht und man nicht lange debattieren muss. Dann, über eine ganze Staffel hinweg, wird aber auch sichtbar, klar, das mag sehr viel schneller gehen, jetzt mit diesem autoritären Führungsstil, aber die eine Person trifft nicht immer die besten Entscheidungen, auch wenn es schneller geht. Und es überlastet auch die Verantwortung dieser einen Person. Er sagt ja, er will das nicht mehr entscheiden. Er will nicht mehr verantwortlich dafür sein, ob einer lebt oder einer stirbt. Er will, dass gewählt wird. Also als Entlastung für ihn, die Effizienz von Demokratie auch in der Verteilung von Verantwortung wird da wieder aufgerufen. Von daher, also finde ich, ich gebe Ihnen vollkommen recht, aber solange auch ein guter Diktator ist ein Diktator. Ja?
So, jetzt habe ich 4 Beiträge hier, hier und hier hinten haben wir 2.
Ja, also ich wollte noch mal zu dieser Grundfrage kommen, wie wollen wir leben, die Sie ja auch angesprochen haben. Und für mich ist das ja auch eine grundsätzlich ethische Frage erstmal, also abgesehen von der Politik. Und da ist natürlich zum einen der Umgang mit den Zombies, aber es ist ja auch der Umgang mit den anderen Menschen, die noch da sind. Und in der Serie werden ja auch oftmals Menschen umgebracht, wo es so diese Frage gibt, wer überlebt oder vielleicht auch noch nicht mal, wenn es darum geht, wer überlebt, sondern diese anderen Menschen könnten eine Gefahr für die Gruppe sein und dann geht man sozusagen auch über Leichen. Also insofern ist ja da auch die Frage, wie geht man mit anderen Menschen um, und für mich ist das erstmal gar nicht so ein politisches, sondern ein grundsätzlich ethisches Problem des Umgangs miteinander. Nur ich, als Kommentar.
Ja, widerspreche nicht.
Mich würde noch ganz konkret interessieren, wirklich so die Rolle der Zombies in dieser Serie, weil Sie haben ja einerseits gesagt, die Unterscheidung von Zombie zu Walker ist sehr wichtig, aber andererseits haben Sie am Schluss ja auch gesagt, sind sie ja wirklich nur noch Hintergrundrauschen, die so eine dramaturgische Grundsituation herstellen, aber eigentlich ist die eigentliche Ebene der Serie ja zwischen den Menschen und was Menschen sich antun können, wie Menschen miteinander interagieren. Also sind die Zombies wichtig als das andere oder sind sie so völlig entmenschlicht und so völlig zombiehaft, dass sie eigentlich gar keine Rolle mehr spielen? Hintergrundrauschen.
Ich glaube meine Antwort auf diese Frage ist, dass in dem Format The Walking Dead die Zombies tatsächlich Hintergrundrauschen sind, wobei man jetzt noch mal gucken könnte, was machen sie denn mit ihren Rezipientinnen und Rezipienten? Da können wir vielleicht gleich noch mal drauf eingehen. Dass das aber, ich glaube, den Machern und auch den Zuschauern zunehmend bewusst wird. Ne? Also da gibt es dann ein Diskurs darüber, warum das so ist. Also gerade die Menschen, die Zombie-Formate schon gemocht haben, bevor es zu dieser Popularisierung durch The Walking Dead kommt, die gucken ja auch ganz kritisch auf The Walking Dead, eben weil die Zombies da gar keine Funktion mehr haben. Und deshalb wird in so Auskopplungen wie Fear The Walking Dead, was ich persönlich insgesamt nicht geglückt finde, weil es sehr kollagiert letztlich keinen Strang richtig durchspielen kann. Aber werden solche Fragen dann ja nochmal aufgerufen? Also ganz bezeichnenderweise dann in so einem Kontext in Mexiko, wo es eh mit dem Totenkult, wo man denkt, da kann man ganz gut anschließen, wo es dann Gemeinden gibt, die die Zombies quasi als heilige Figuren füttern und zum eigenen Schutz verwenden und sagen, das sind eigentlich unsere Götter und das ist auch unsere Zukunft, die Zombies. Von daher, das glaube ich, wird an anderer Stelle nochmal aufgegriffen, aber nicht unmittelbar im Material. Aber im Material würde ich sagen, das ist Grundrauschen. Was ich noch andeuten will, ist, dass ich glaube, dass dass diese Popularisierung, die das Zombie-Genre durch The Walking Dead erfährt, nun auch wieder, so ähnlich wie wir das gestern schon diskutiert haben, als Symptom unserer Zeit gelesen werden kann. Und dass relativ viel damit passiert. Also mit was ich mich in den letzten Wochen beschäftigt habe und was ich ehrlich gesagt noch nicht zu Ende gedacht habe, aber um hier so mal Work in Progress vorzustellen, ist, es gibt ja schon lange, gibt es ja so eine Szene, die ursprünglich aus Amerika kommt und die quasi Prepper genannt wird. Prepper sind Menschen, die sich auf den Weltuntergang, also ernsthaft, ja, auf den Weltuntergang vorbereiten, in Amerika dann auch Atombunker bauen. Also es gibt unterschiedliche Spielarten davon. Und ich glaube, dass man sagen kann, ich muss noch ein bisschen dran arbeiten, ob sich das wirklich belastbar erweist, dass sich diese Subkultur, könnte man sagen, der Prepper, ähnlich wie The Walking Dead es mit dem Zombie-Format gemacht hat, popularisiert. Also ist extrem verbreitert, dass plötzlich sehr viele Menschen anfangen, darüber nachzudenken, wie viel Wasser und Brotreserven sie in ihren Keller packen, um im Falle eines Stromausfalls, also da geht es dann nicht mehr um Zombies, aber eines Zusammenbruchs der Zivilisation, und damit haben wir es ja zu tun bei The Walking Dead, um darauf vorbereitet zu sein. Und das ist ja auch die Frage, die in The Walking Dead steht. Also wie gehen wir damit um, wenn die Zivilisation, so wie wir sie kennen, von heute auf morgen zusammengebrochen ist? Es gibt ein Buch, das heißt Handbuch für den Neustart der Welt. Das ist ein Bestseller, der im Moment verkauft wird. Und das ist kein Witzbuch, ja? Das ist ein todernstes Buch, indem man sich quasi mit der Frage beschäftigen kann, wie man damit umgeht, wenn morgen, und völlig ernsthaft, die Zombie-Apokalypse, das ist eine Metapher in dem Buch, aber stattgefunden hat. Was die Zombie-Apokalypse dann genau ist, ob das ein Virus ist, der Teile der Menschheit tötet, irgendein Gift oder sonst was, das ist dem Buch egal, aber die Ausgangssituation ist ähnlich wie in diesem Film, die es überleben nur Einzelne, und sie überleben aber nicht in einem Urwald, sondern sie überleben auf den Trümmern einer Zivilisation, die sie eine ganze Weile noch ausschlachten können. Und wenn sie das gut können, wie Daryl als Figur zum Beispiel, ne, dann sind sie besser dran. Wenn man sich mit dieser, also das ist, wird in dieser Szene der Prepper sehr, sehr, sehr breit im Moment diskutiert, und wenn man dann mal anfängt, zum Beispiel auszuwerten, was sind denn gerade Amazon-Bestseller? Also das kann man natürlich immer nur für bestimmte Produktgruppen sagen, also welches Buch ist Bestseller im Fachbuch, welches Buch ist Bestseller und so weiter. Aber einer der Bestseller, die es gerade in Amazon gibt, sind Armbrustpfeile. Also ne, wir denken an Daryl, Armbrustpfeile und Äxte. Das verkauft sich gerade sehr gut, weil offensichtlich die halbe Gesellschaft sich mit der Frage auseinandersetzt, was sie denn tut, wenn morgen die Zivilisation zusammenbricht. Das ist eine Frage, die für die politische Bildung höchst relevant ist, weil sie nämlich bedeutet, dass sich diese vielen einzelnen Menschen im Falle eines zunächst mal nur angenommenen Zusammenbruchs von Strom oder anderen zivilisatorischen Grundausstattungsmerkmalen nicht auf die anderen verlassen kann, sondern nur auf sich selbst. Also man hat nicht die Fantasie zu sagen, okay, wenn morgen alles zusammenbricht, dann organisiere ich in meiner Straße bla 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 bla. Sondern man denkt, ich muss dann das Eichhörnchen jagen, meine Wasservorräte selbst bestemmen und das Brot aus dem Keller essen. Ja? Ich kriege keine Hilfe von niemandem. Das ist eine ziemlich krasse Grundausgangsposition.
Ja, also erstmal danke für den Vortrag nochmal. Und meine Frage richtet sich an Ihre Hypothese, dass Walking Dead ja Fragen aufwirft, wie jetzt das Individuelle über dem kollektiven Überleben oder Sicherheit gegen Freiheit. Wenn man das jetzt weiterdenkt und da so eine Konsequenz draus macht, die Serie muss ja irgendwann aufhören. Also es muss ja irgendwann eine finale Situation geben, und wenn man das jetzt so mappt, wie würde das denn aussehen? Haben Sie da eine Vorstellung, dass es da... Nein, ja, aber ich meine, Sie haben das ja so gemappt von wegen klassenloser Urgesellschaft, dann Rictatorship, dann Imperialismus irgendwann. Also kann es da überhaupt ein Endziel, eine Endgestaltung geben einer Gesellschaft?
Ja, wenn, also auch wieder, wäre das eine gute Serie, wäre die Frage vielleicht leichter zu beantworten als bei einer schlechten. Bei einer schlechten ist es durchaus möglich, dass das Format einfach durchbrennt. Ja? Also das ist einfach, es ist total auserzählt, man hat jede Überbietungsstrategie angewendet, man ist in rein psychopathologischen Szenarien und alle Menschen sind zu Zombies geworden, ob sie leben oder tot sind. Das wäre meine Voraussage.
Okay, so. Es war eigentlich zunächst mal da hinten jemand, ne? Sie haben, ja, dann genau. Ja, dann
ja, leider habe ich die Serie nicht gesehen, kenne sie aber natürlich aus der populären Rezitation und auch die Trailer und so weiter. Und ja, hatte sie immer mit sehr viel Gewalt in Verbindung gebracht und bin natürlich jetzt überrascht, aber obwohl sie ja gesagt haben, sehr ausgewählte Szenen, die ja fast schon Habermasche Diskurse gezeigt haben oder zumindest, sag ich mal, Gespräche und so weiter, wo man sich reflektiert gezeigt hat. Und deswegen habe ich halt nochmal die Frage, da ja Gewalt auf jeden Fall total zentral ist für Machtstrukturen und Machtausübung, welche Form denn Gewalt in der Serie spielt und wie die auf die Gruppe wirkt. Also ob zum Beispiel nachdem, also ich gehe davon aus, man gegen Zombies gekämpft hat, sozusagen da schreckliche, weiß ich nicht, Morde verübt hat oder nicht, beziehungsweise wie wird dann sowas ja, reflektiert von der Gruppe sozusagen oder sieht man das nicht mehr als Mord an, sozusagen die Zombies umzubringen oder ich denke, da gibt es bestimmt ja auch Szenen oder so, wo dann auch Menschen sozusagen getötet werden aus Versehen oder ähnliches und ja, diese Gewalt provoziert die vielleicht eigentlich in der Serie den Politikwechsel oder diese Strukturwechsel? Anscheinend scheint es mir sozusagen jetzt zumindest auszulösen, dass die Gruppe sich weiter fortbewegt und so in den Nächstes kommt. Ja, und dann noch die Frage sozusagen, und da gibt es sozusagen vielleicht auch so eine Projektion von der Gewalt gegenüber den Zombies dann auf sowas wie Untergebene oder halt Teile der Gruppe, dass sozusagen sich daraus dann Strukturen abbilden. Also halt, ja.
Also die Grundfrage ist ja eine Frage nach der Rolle der Gewalt. Und in Ihrer Frage haben Sie sehr stark auf die Gewalt gegen Zombies fokussiert. Und ich würde tatsächlich sagen, dass die Gewalt gegen Zombies zunehmend zu einer totalen Nebensächlichkeit, also wie man Ungeziefer verjagt, die wird nicht mehr problematisiert oder in irgendeiner Weise wird wirklich vollkommen nebensächlich. Was nicht nebensächlich ist und was auch immer wieder durchaus, also was immer wieder problematisiert ist, ist die Gewalt gegen andere Menschen oder die Gewalt durch andere Menschen, die die Gruppe erfährt und die auch wirklich... da haben wir dann so einen Überbietungswettbewerb, ja, also dass die Gruppe irgendwann ihre Fähigkeit zum Ausüben von Gewalt auch verkauft, ja? Also quasi zum Söldner wird für andere, die diese Gewalt nicht ausüben wollen oder können und damit quasi den eigenen Zufluss von Nahrungsmitteln oder anderen Stoffen, die sie brauchen, erwirbt und das wird dann auch wirklich problematisch dargestellt. Das haben wir schon. Grundsätzlich würde ich sagen, bei der Frage, wie wird Gewalt im Format eingesetzt, und ich beziehe mich jetzt eher mal auf die ersten Staffeln, nicht mehr so stark auf die aktuelleren Staffeln, dann würde ich mal als Kontrastfolie Game of Thrones aufrufen. In Game of Thrones, würde ich sagen, hat die Gewalt ganz häufig überhaupt keine Funktion. Ja, sie wird einfach nur als Gewalt aufgeführt, zur Freude des Zuschauers. Das würde ich bei The Walking Dead am Anfang nicht so sehen. Die Gewalt hat tatsächlich eine gewisse Funktion für die Handlung. Also wir brauchen Gewalt an bestimmten Stellen, zum Beispiel gegen die Zombies, um das eigene Überleben zu sichern. Und wir haben nicht so eine Aufführung zur Lust. Ja? Also Gewalt als Aufführung zum Zugucken und Lust haben daran. Da würde ich einen Unterschied sehen in der Problematisierung. Aber natürlich wird Gewalt problematisch eingesetzt, auch in diesem Format. Und deshalb bin ich ganz überrascht, dass Sie mir nicht so massiv widersprechen, dass man das pädagogisch so gut nutzen kann. Ne? Also weil genau da wird das ja problematisch mit der pädagogischen Nutzung. Das ist auch Material erst ab 18. Also ich kann das gar nicht in jedem pädagogischen Kontext nutzen. Und wir hatten bei der Vorbereitung dieser Tagung eigentlich auch die Information, dass gestern eine Schulklasse da sein sollte. Ich habe sie irgendwie nicht erkannt, wenn sie da gewesen ist. Und wir die ganze Zeit mit solchem Material arbeiten. Also es ist ja nicht ganz ohne tatsächlich an der Stelle.
So, wir haben jetzt hier hinten, dann kommen Sie.
Ja, vielen Dank für Ihren Vortrag, war sehr einsichtig. Ich finde die Walking Dead Serien oder Episoden ziemlich spannend, weil man immer wieder vor die selber reflektieren muss, wie würde ich da in dieser Situation reagieren. Ich will ein Beispiel geben, eine Szene, die mich selber unglaublich umhergetrieben hat und worüber ich auch immer wieder nachgedacht habe, ist diese Folge, in der Carol, die dort vorne angestrahlt wird, ein kleines Mädchen umbringen muss. Und ich glaube, Kindsmord ist etwas, wo, so wie ich hoffe, was jedem im Raum hier zutiefst widerstrebt. Und trotzdem in der Reflexion dieser Szene kam ich zu dem Schluss, ein Mädchen zu töten, dass das ja, Wohl der Gruppe gefährdet, dass das Leben anderer Kinder, anderer Menschen und anderer Greise gefährdet, ist eine ethisch sehr tiefgreifende Frage. Aber die eigentliche Frage, die ich nochmal stellen möchte, ist die Rolle des Krankenhauses in der 5. oder 6. Staffel. Ich bin mir nicht mehr sicher.
Ich auch nicht. Oh.
Don.
Okay. Die Rolle des Krankenhauses?
Ja.
Ja, das ist quasi ein paralleler Handlungsstrang, der auch hier jetzt nicht so aufgetaucht ist. Oder ich habe ihn, glaube ich, genannt an einer Stelle, in denen Gruppenmitglieder getrennt werden und dann in einem Krankenhaus wieder auftauchen, das auch versucht, sich durchzuschlagen. Sie werden dort zunächst als Geiseln gehalten. Ich glaube, dass das letztlich auch wieder der Versuch von Variation ist. Wir haben es bei The Walking Dead ja sehr stark, das war ja einer meiner Grundhypothesen, mit diesem Was-wäre-wenn-Fragestellungen zu tun, und die werden immer wieder neu in unterschiedlichen Settings ausprobiert. Das wird auch deutlich dadurch, dass es von Anfang an ja Webisoden gibt. Also es gibt nicht nur die zentrale Serie, sondern es gibt Webisoden, die nochmal einzelne andere Räume untersuchen. Und der Raum spielt da eine relativ große Rolle. Also was tue ich denn in einem Krankenhaus, in dem ich über Ärzte verfüge und damit auch eine Struktur zur Verfügung habe, um selber vielleicht länger zu leben, weil ich bestimmte Verletzungen, die ich eigentlich unter diesen Bedingungen nicht mehr überleben kann, an dieser Stelle überleben kann, und das auch von extremer Abschottung und auch Geheimhaltung gekennzeichnet ist. Man sieht, dass das gar nicht so ernst gemeint ist damit, dass eigentlich die Frage, wie sich dieses Krankenhaus versorgt, also bestenfalls angedeutet wird, indem da auf dem Dach so ein paar Pflanzkübel stehen. Und die essen, glaube ich, Meerschweinchen. Aber also das kann ja nicht stimmen. Diese 5 Pflanzkübel würden die Menschen in diesem Krankenhaus niemals versorgen. Von daher, Plünderung wird nicht gezeigt an der Stelle. Das ist oft eine Antwort in dem Material, dass man quasi durch Plünderung überleben kann. Also beim Krankenhaus steht das mindestens nicht im Vordergrund. Also ich würde sagen, das ist eine Variation der Frage, was sind gute Orte? In den Webisoden gibt es noch einen interessanten Ort, der auch mal ausprobiert wird. Da überlebt jemand in so einem Lagerhaus, in dem man seine, wenn man umzieht und will seine Sachen nicht mitnehmen, also wo man so Lagerfläche mieten kann. Das ist ein riesiges Lagerhaus, und der Mensch, der das Lagerhaus bewacht, überlebt eben ganz lange in diesem Lagerhaus, weil er eine nach dem anderen diese Waben öffnen kann und da jeweils genau das vorfindet, was er gerade braucht. Also das haben wir am Anfang so als Frage, was ist eigentlich ein guter Ort, an dem ich überleben kann? Ist es die Farm? Ist es das Lagerhaus? Sind es die Städte? Das ist relativ schnell klar, dass die Städte es nicht sind. Kann ich mir Gemeinden vorstellen, gated communities, muss ich in die Wälder, was ist eigentlich der beste Ort, an dem das Überleben nach so einer, nach dem totalen Zusammenbruch der Zivilisation möglich ist. Und da ist, glaube ich, das Krankenhaus eine Spielart davon.
So, jetzt haben wir den jungen Mann hier und Sie, und dann müssen wir gucken, ob wir dann nicht Schluss machen.
Wunderbar, ich hätte einen Widerspruch zu Ihrem Vortrag, und das andere wäre eine Bemerkung zu dem spannenden Thema der Prepper-Szene. Ich komme selber aus der Politikwissenschaft, habe mich auch gerade mit dieser Bewegung, also vor allen Dingen in den USA und jetzt mittlerweile, obwohl die sehr klein ist, auch in Deutschland beschäftigt. Erstmal den Widerspruch vielleicht, oder nehmen wir es als ein interdisziplinärer Hinweis. Sie haben vorhin gesagt, dass jetzt im weiteren Verlauf, ich habe die letzte Hälfte der 6. Staffel noch nicht gesehen, ich hänge noch in Alexandria fest, bin mir noch nicht beim Imperialismus angekommen. Aber Sie haben gesagt, es verschiebt sich in Ihrer Wahrnehmung etwas, nämlich von Fragestellungen nach dem Politischen, nach wie wollen wir leben, was ist Legitimation, was sind Entscheidungsprozesse, auch die Frage natürlich der Kollegin, was ist Ethik und wie hängt das zusammen. Haben Sie gesagt, es gleitet zunehmend ins Psychopathologische, das war der Begriff, den Sie verwendet haben, ab. Da ein Widerspruch oder vielleicht eine Sensibilisierung, ich würde sagen, psychopathologische Fragen, also weitergefasst sozialpsychologische Fragen, sind zutiefst politische Fragen. Ja? Also dass wir alle zu 80% höchstwahrscheinlich psychisch nicht gesund sind oder schwer neurotisch. Ja? Man denke an Erich Fromm, Auswege aus einer kranken Gesellschaft etc. Hat was natürlich mit der Ordnungsmacht und dem Ordnungswesen unseres politischen Gemeinwesens zu tun. Und ich würde sagen, da gibt es sehr direkte Zusammenhänge. Ja? Also auch in welchen sozialen Strukturen bleiben Menschen gesund? Und das, was wir bei Walking Dead erleben, ist ja tatsächlich das Zugrundegehen. Ja? Es ist ja auch ein Scheitern. Suizid wird schon am Anfang, direkt in der ersten Staffel, thematisiert. Also generell halt nicht Prepper zu sein, nicht zu sagen, ich setze mich dieser Situation so aus, sondern zu sagen, das ist eine Realität, die generell nicht mehr lebenswert ist. Und deswegen würde ich sagen, diese Dinge sind verschränkt miteinander und das hat immer etwas zutiefst Politisches. Und die Bemerkung zum Thema Prepper-Szene, erstmal finde ich eine ganz spannende Forschungsfrage. Auch viel zu viel belächelt. Ja? Sie haben nicht gelächelt, als Sie es erzählt haben. Ich glaube, weil Sie sich damit beschäftigt haben. Das bleibt nämlich schnell im Halse stecken. Vor 2 Monaten hat das Bundesministerium jetzt den Bundesbürgern empfohlen, sich eine Kiste ans Pferd mit Vorräten. Ich habe mir den Katalog mal vorgelesen und habe darüber gelacht als Walking Dead-Fan, habe gesagt, ja, pff, also Entschuldigung, aber das ist ja ein Witz. Ja?
Schokolade
also,
nach Bedarf.
Genau, also das ist ja, da lache ich ja drüber. Also, da habe ich doch anderes in meinem Keller. Aber was daran interessant ist vielleicht, also nur ein, nein, jetzt war jetzt ein Spaß, aber es ist eine interessante, und das ist auch wieder eine psychologische Frage, denke ich. Warum ist das so? Also mein Hinweis vielleicht, wenn Sie es als Forschungsfrage, Sie können es ja aufnehmen, ich glaube, es ist ein postmodernes Phänomen. Warum? Sie haben es selber thematisiert, sich auf den anderen nicht mehr verlassen können. Ja, also der Zusammenbruch nicht nur staatlicher Institutionen, nicht nur der Elektrizität, sondern der Zusammenbruch von Intersubjektivität, von sozialen Zusammenhängen ist, glaube ich, das Zentrale. Und das ist ja auch die, oder finde ich, ist der zentrale Narrativ der Postmoderne. Ja? Also anzunehmen, wenn wir in der Moderne vom Weltuntergang sprechen, ja, also wenn der rote Knopf gedrückt wird, dann brauchen wir uns um nichts mehr Sorgen machen. Ja? Dann ist vorbei. Dann ist großteilig aus und Ende. Dieses Bedrohungsszenario ist so nicht mehr da, ist auch in der Prepper-Szene übrigens nicht das größte, also der Atomkrieg mit Fallout und allem drum und dran, ist nicht das höchste Schreckensszenario, das in der Rangliste der Amerikaner, Entschuldigung, ja, oben steht. Aber ich glaube, es geht in die Richtung postmoderne Fragmentierung, Auflösung von Weltordnung, Auflösung von Orientierungsgrenzen. Das wäre so meine Anmerkung. Aber finde ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank.
Ja, ganz, oder sollen wir jetzt sammeln? Ich weiß auch nicht.
Ja, also ich habe jetzt hier noch.
Ja, wir sammeln, weil es ist ja wichtiger, dass Sie was sagen.
Und dann haben wir hier noch 2, ja. Also der junge Mann und der. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, so langsam müssten wir Schluss machen. Möchtest du noch?
Doch. Also ich glaube, 10 Minuten haben wir noch.
Also, dann haben wir.
Ja, gerade daran anschließend, als Sie über diese Prepper-Szene sprachen und diese Vorstellung, dass man sich nur noch auf sich selbst verlassen kann als Strategie des Überlebens, habe ich mich gefragt, oder würde die Frage an Sie weitergeben, was ist das spezifisch Amerikanische an der Serie? Und mir kamen dann so Gedanken, also bestimmte Western-Mythologie, die Zombies können auch die Indianer sein und auch sozusagen in diesem Going West eine feindliche Umgebung, wo man jederzeit oder auch quasi in einem gesetzlosen, noch nicht institutionell definierten Gemeinwesen lebt und zum anderen so die Bezüge zu so evangelikalen Bewegungen, Heilige der letzten Tage, also diese Vorstellung, es wird das Armageddon kommen und es werden nur wenige sein, die überleben. Welchen Bezug sehen Sie da?
Okay, noch eine oder?
Ja, ich wollte eigentlich nochmal, eben hatten wir die Gewalt angesprochen, darauf wollte ich eigentlich nochmal zurückkommen, weil Sie hatten es letztendlich auch schon angesprochen, dass ja letztendlich wir nur den einen Blickwinkel haben. Wir haben eigentlich nur die Gruppe um Rick, die wir letztendlich verfolgen durch die Staffel hindurch, und in dem Sinne ist ja die Gewalt in Walking Dead immer legitimiert, wenn es zum Schutz der Gruppe ist, der eigenen Gruppe. Und im späteren Verlauf der Serie ist es dann letztendlich dann auch so, dann haben ja Daryl und Rick haben ja auch so ein Fragesystem sich ausgedacht von wegen how many walkers you've killed und so weiter. Das heißt, die Gewalt ist eigentlich legitimiert, wenn es dem eigenen Schutz dient. Problematisch wird es ja dann nur zum Ende der Staffel, da eben dieser der Begriff von Schutz, der Selbstverteidigung dann eigentlich immer mehr nach außen gedrängt wird. Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, von wegen später ist man auch, hat man so eine Söldnerfähigkeit oder lässt sich auch als Söldner anheuern. Deswegen wird halt dieser Schutzbegriff der eigenen Gruppe eigentlich immer weiter nach außen gedehnt. Das wollte ich eigentlich nur noch mal anmerken.
Okay, jetzt muss ich mal antworten, weil sonst kriege ich es nicht mehr zusammen. Ja. Das erste war dieses psychopathologische Fragen sind politische Fragen. Gucken Sie mal die erste Episode von Staffel 7, aber das ist natürlich billig jetzt. Ich gebe Ihnen vollkommen recht und in einem anderen Vortrag, der ebenfalls an The Walking Dead angeknüpft war, habe ich mich mit den Erziehungsdiskursen innerhalb von The Walking Dead beschäftigt und die auch ganz stark gemacht und da habe ich behauptet, das sei sowieso das Allerzentralste in der Serie, nicht die politischen Fragen, sondern die Erziehungsfragestellungen, die da drin stecken, weil ein wirklich wichtiger Zweig da drin, den habe ich jetzt hier völlig weggelassen, ist die Frage, können Kinder unter so einer Bedingung erzogen werden? Und das ist ganz spannend, wie die Serie das macht, auch über eine lange Strecke verfolgt sie diese Frage, auch dann mit der Frage, also da werden Kinder getötet, weil sie so pathologisch werden unter den Bedingungen. Und auch Karl ist mehrfach, wird er resozialisiert mit Ackerbau und Viehzucht, damit er wieder normal wird. Aber irgendwann kommen sie zu dem Schluss, da gibt es einen richtigen, auch bekannten Monolog von Rick, der sagt, früher habe ich ja gedacht, die armen Kinder, die unter solchen Bedingungen aufwachsen, aber heute denke ich, für die Kinder ist es leicht, für uns Erwachsene ist es schwierig, weil die Kinder kennen nichts anderes. Ne? Also wir haben noch die Erinnerung an eine andere Welt, während die Kinder das als eine normale Welt empfinden, in der sie quasi aufwachsen, die Zombie-Apokalypse. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht und das wird auch in der Serie selbst thematisiert. Die zweite Bemerkung war im Anschluss an die Prepper-Diskussion, wo ich auch wirklich nochmal Werbung machen will, tolles Abschlussarbeitsthema, sich mit den Preppern zu beschäftigen und meine Fragestellung, die ich da drin spannend finde, ist eben, hat sich das popularisiert? Also ist das nicht mehr so eine abgegrenzte Szene, sondern ist das jetzt plötzlich eine relativ populäre Sache? Und ich behaupte ja, aber ich kann es noch nicht zeigen. Ne? Und da sagen Sie, ist das nicht postmodern? Also mir gefällt postmodern an der Stelle nicht so gut als Begriff, sondern da würde ich, obwohl ich ganz vorsichtig und sparsam mit dem Begriff des Postpolitischen umgehe, an der Stelle tatsächlich sagen, da sind wir jetzt postpolitisch, wirklich ja, postpolitisch an der Stelle. Gut, dann war die nächste Frage auch an die Prepper angeschlossen. Was ist das spezifisch Amerikanische und sind die Zombies die Indianer? Beziehungsweise haben wir dieses Going West, also die Frontier? Ja? Also die Frage ist an Brigitte eigentlich, können wir das als Western lesen? Brigitte sagt ja. Ja, hat aber ja gesagt schon mal. Und ich sage nein, das funktioniert nicht. Also gerade die Frontier ist ein relativ guter Indikator dafür. Die gibt es ja nicht. Die sind überall. Ja? Also es gibt manchmal Fantasien, sowohl in The Walking Dead als auch in den Auskopplungsformaten, dass man nur weit genug in irgendeine Richtung gehen müsste und dann wäre es wieder gut. Ja? Aber den Zahn kriegen die immer ganz schnell gezogen, egal wohin sie gehen. Da sind die überall schon gewesen. Also es gibt gerade die Frontier gibt es nicht. Von daher würde ich sagen, das Western-Motiv, das visuell ist das natürlich drin. Rick reitet auf einem Pferd und so weiter. Das wird angesprochen, aber es ist kein Western deshalb. Trotzdem natürlich ganz spezifisch amerikanisch und das kann man gut an dieser Prepper-Sache, die nämlich in Amerika schon wirklich als kulturelle, subkulturelle Gruppe fest verankert ist, daran schließt es an. Aber das triggert, und da würde ich wirklich sagen, das triggert tatsächlich ganz viele Leute dann auch jenseits dieser engeren Gruppe. Theologische Fragen sind angesprochen worden, also evangelikale und ähnliches. Das ist interessant, dass das gar nicht so wichtig ist. Das könnte man sehr gut machen und das wird in Fear the Walking Dead auch gemacht, ne? Dass da stärker auch nochmal also theologische Fragen, welche Rolle haben jetzt diese Zombies auch im theologischen Sinn, wo befinden wir uns, wie wird das von Menschen auch gelesen? Also wir hatten eine längere Diskussion, ob das postapokalyptisch ist, dieses ganze Szenario und ich habe gelernt, nein, das ist nicht postapokalyptisch, weil postapokalyptisch wäre eigentlich ein sehr schöner Zustand. Also nach der Apokalypse sind wir eigentlich da geht es uns wieder gut. Wir sind gewohnt, solche Szenarien postapokalyptisch zu nennen, aber das Schlimme ist die Apokalypse. Also wir sind eigentlich in der Apokalypse und nicht post. Dann gab es noch mal eine Frage nach Gewalt. Dann problematisch, wenn die Antwort... Leider kriege ich die Frage nicht mehr hin. Oh, okay, okay.
Ja, dann wollen wir... Also hier hätte ich noch einen und dann die Dame und dann müssen wir...
Müssen wir Schluss machen.
Ich habe noch mal eine Frage zu diesem Bildungskontext, den Sie vorhin erwähnt haben, weil ich sehe es genauso wie Sie. Die Serie ist eigentlich besser geeignet, weil sie besser Fragen aufwirft, als Pseudo-Antworten gibt wie House of Cards, die die Schüler tendenziell überwältigen können, wo man natürlich aber viel Überzeugungsarbeit leisten muss im Bildungskontext, dass man eher das macht als House of Cards. Jetzt noch die Frage, ist es naiv anzunehmen, dass ich das in meinem Unterricht einfach machen kann, so wie Sie? Ich zeige nicht die Gewaltszenen, ich zeige die Szenen, in denen diskutiert wird. Und schaffe für die Schüler den Kontext. Ich schaue mit denen ja nicht, die ganze Serie kann ich ja eh nicht anschauen. Also ich schaffe den Kontext und diskutiere mit ihnen über die ausgewählten Szenen, die sie uns auch gezeigt haben. Dann geht's doch, oder?
Ich habe nur eine Anmerkung, primär auch für die Politiklehrkräfte, als Brücke von der Welt in The Walking Dead zu Thomas de Maizière. Ich glaube, 2012 oder so hat Christopher Lauer, der bis vor kurzem Sprecher für Innenpolitik der Piratenpartei im Abgeordnetenhaus Berlin war, eine kleine Anfrage gestellt an den Innensenator unter dem Titel »Ist Berlin auf eine Zombie-Apokalypse vorbereitet?« die natürlich also für unglaublich viel Aufsehen sorgte, weil es irgendwie witzig ist, dass man sagt, haha, Zombie-Apokalypse, aber tatsächlich darauf abzielte, wie sind wir denn für einen Katastrophenfall, den wir bisher noch nicht hatten, gerüstet? Also um einmal das als parlamentarisches Informationsmedium einzuführen oder als parlamentarisches Mittel und dann vielleicht so eine Brücke zu schlagen, warum wir überhaupt dann im Politikunterricht mit solchen Bereichen arbeiten könnten als Idee.
Gut, ich kann, glaube ich, die Antwort zusammenfassen, weil das ist relativ nah zusammen. Ich glaube, dass der beste Weg, um dieses Material zu nutzen für den Bildungsprozess und auch eine Legitimation dafür zu finden, zunächst mal der sein muss, rauszufinden, ob das gerade geguckt wird. Also wir reden darüber ja, weil wir im Moment noch, also ich glaube, das nimmt jetzt ab, ne, noch dieses Material gucken und es sowieso einen Diskurs darüber gibt. Und wir reden darüber, und das ist jetzt mal in Abgrenzung zu vielem, was heute schon gesagt worden ist, weil dieses Material tatsächlich populäres Material ist. Also anders als ich gelernt habe, Star Trek offenbar nie populär war, das habe ich immer anders eingeschätzt. Aber also ich habe heute immer wieder erfahren, dass bestimmte Serien, die ich für populär halte, gar nicht populär sind. Dieses Material ist nun aber populär. Und ich finde dann, wenn Sie Lehrerin oder Lehrer oder in irgendeinem Bildungsprozess in anderer Funktion sind und den Verdacht erhärten können, dass ihre Zielgruppe dieses Material bereits gesehen hat, was hochwahrscheinlich im Moment ist, dann sollten sie auch damit arbeiten. Und dann haben sie auch die elegante Möglichkeit, das Material überhaupt nicht zu zeigen, sondern nur darüber zu sprechen. Ja? Also was nicht heißt, dass es überhaupt nicht zeigbar wäre. Aber ich glaube, man muss schon Wege finden und man muss aber zunächst mal rausfinden, ob das Material überhaupt bekannt ist. Weil es schon was sehr anderes ist, zu sagen, ich bin jetzt, also genauso wie wenn ich jetzt käme in eine Schulklasse und würde Lindenstraße ganz toll finden und mit Lindenstraßenausschnitten arbeiten, das funktioniert nicht. Ja? Also da kann ich beseelt sein von dem Material Lindenstraße, das turnt die ab. Wenn aber die dieses Material eh schon gut finden, dann an den Diskursen und Überlegungen und Fragen, die sie ja schon kennengelernt haben, anzuschließen und ihnen tatsächlich zu helfen, die aufzuschließen, also daran zu sehen, wie viel da drin an Fragen auch verborgen sind, das kann eine sehr, sehr gute Möglichkeit in einem pädagogischen Kontext sein. Und das passt dann zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich bedanke mich für Ihre Fragen. Ich habe das Gefühl, etwas schlauer geworden zu sein, als ich es vor meinem Vortrag war. Und das ist immer das Beste, was einem als Referentin passieren kann. Und ich bin gespannt, mit welchem Material ich mich beschäftige, wenn The Walking Dead jetzt wirklich mal ganz vorbei ist. Vielen Dank. Ja.